SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
8. November 1939. Georg Elser verübt im Münchner Bürgerbräukeller einen Sprengstoffattentat auf Adolf Hitler.
Was bringen Attentate? Meist nichts, denn auf den einen Tyrannen folgt der nächste. Bei Adolf Hitler sah das anders aus. Er war die eindeutig eskalierende Kraft im nationalsozialistischen Deutschland und im Zweiten Weltkrieg. Was wäre, wenn?
Grundsätzlich gibt der Historiker keine Auskunft, wenn er spekulieren soll und Prognosen abgeben,
sagt der Berliner Historiker Wolfgang Benz, der gerade eine neue Biografie über Georg Elser geschrieben hat. Und wagt dann doch ein Szenario für den Fall, dass Elsers Attentat gelungen wäre, dass die Bombe im Münchner Bürgerbräukeller Hitler zerrissen hätte.
Der Krieg, den Elser verhindern wollte, den gab es schon, aber es gab noch nicht den Überfall auf die Sowjetunion, es gab nicht die Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten und es gab noch nicht den Holocaust. Es gab noch nicht die unbedingte Absicht, das Volk der Juden auszurotten und zu vernichten. Das sind die drei Punkte, über die man nachdenken muss, wenn man das Attentat Georg Elsers betrachtet und beurteilt.
Der Mann mit der Zither zeigte, dass jeder etwas gegen Hitler tun konnte. Georg Elser stammte aus einfachen Verhältnissen, geboren 1903. Der Vater ein Landwirt und Holzhändler mit 6 Kindern. Georg musste möglichst schnell zum Familieneinkommen beitragen. Er wurde Schreiner, der Jahrgangsbeste. Elser ein eher kleiner Mann mit vollem Haar und abstehenden Ohren, fleißig und beliebt, auch bei den Frauen.
Georg Elser hatte großen Erfolg beim weiblichen Geschlecht. Er war ein fröhlicher Mensch, er liebte die Musik, er wanderte gerne, er war ein Freund der Natur und er war von seinem Werkstolz als Tischler besessen. Er bezeichnete sich als Kunsttischler.
Georg Elser verweigerte nach der Machtübernahme der Nazis den Hitlergruß. Er lehnte die Nationalsozialisten von Anfang an ab. Das gab später nach dem Krieg auch Elsers Mutter Maria an. In den schriftlichen Aufzeichnungen heißt es:
In unserer Familie hat man sich nie viel mit Politik beschäftigt. Man hat seine Arbeit gemacht und sich weiter nicht gekümmert. Aber für die Nazis hat der Georg von Anfang an nichts übrig gehabt.
Georg, der Nazi-Feind, Georg, der geborene Erfinder.
Der Georg, der war so ein richtiges Tüfterle.
Das Tüfterle arbeitete in Hitler-Deutschland für eine Armaturenfabrik. Dort sah Elsa jeden Tag, wie das neue Regime für den Krieg aufrüstete und es den Menschen schlechter ging. In den späteren Verhörabschriften der Gestapo heißt es dazu:
Die Arbeiterschaft steht, seitdem Hitler an die Macht gekommen ist, unter einem Zwang. Der Arbeiter kann zum Beispiel seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Durch die HJ ist er nicht mehr Herr seiner Kinder. Und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr frei betätigen.
Den Entschluss, Hitler in die Luft zu jagen, fasste Elsa 1938. Der Führer hatte wieder hoch gepokert, um das Sudetenland, mit Krieg gedroht und sich noch einmal gegen Briten und Franzosen durchgesetzt.
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man nur dadurch etwas verändern kann, dass man die augenblickliche Führung beseitigt. Also Hitler, Göring und Goebbels.
Georg Elser handelte in keiner Weise spontan, sondern plante sein Attentat minutiös. An Hitler herankommen, das konnte er nur bei den jährlichen Gedenkfeiern zu einem besonderen Jubiläum. Am 8. November feierten die alten Kämpfer in München mit ihrem Führer immer den gescheiterten Umsturzversuch von 1923.
In den folgenden Wochen legte ich mir dann zu Hause langsam im Kopf zurecht, dass es am besten sei, Sprengstoff in die Säule hinter dem Rednerpodium zu packen und diesen Sprengstoff mit Hilfe irgendeiner Vorrichtung zur richtigen Zeit zur Entzündung zu bringen.
Elsa suchte sich in einem Steinbruch Arbeit und konnte sich dort unbemerkt Dynamit besorgen. Dann zog er nach München um und bastelte an einem komplizierten Zeitzünder mit 2 Uhrwerken.
Als er dann in München Wohnung nimmt, um das Attentat vorzubereiten, sagt er den Wirtsleuten, er arbeite an einer Erfindung. Und deshalb sei er auch nachts so viel unterwegs, weil er da auf der Parkbank die notwendige Stille und Kontemplation für seine Erfindung hat.
Elsa ging abends als Gast in den Bürgerbräukeller. Dann versteckte er sich dort etwa 30 Mal in der Besenkammer und machte sich nachts im Saal an die Arbeit.
Da der kleinste Laut in dem leeren Saal bei Nacht ziemlich stark widerhallte, musste ich sehr vorsichtig sein. Wenn ich zum Beispiel einen Stein herausbrechen musste, habe ich immer gewartet, bis in den Abortanlagen des Bürgerbräukellers die automatische Spülung einsetzte. Das war etwa alle 10 Minuten der Fall und dauerte immer nur wenige Sekunden.
An den Deutschen Forst zu lassen. Auf wenige Stunden.
Alles klappte nach Plan. Am 8. November 1939 abends begann Hitler seine Rede. Diesmal hetzte er vor allem gegen England. Denn nach dem deutschen Überfall auf Polen 2 Monate zuvor hatte Großbritannien dem Reich den Krieg erklärt. Der Westfeldzug stand bevor.
England will nicht den Frieden. Wir haben das gestern wieder gehört. Ich habe schon in meiner Reichstagsrede erklärt, dass ich persönlich nichts mehr dazu zu sagen hätte. Das Weitere werden wir mit den Engländern in der Sprache reden, die sie wahrscheinlich schon verstehen werden.
Dann passierte etwas, das Elsa nicht vorausahnen konnte. Normalerweise sprach Hitler 2 Stunden lang, also hatte Elsa den Zeitzünder auf die Mitte der Rede eingestellt. Doch diesmal machte der Führer schon viel früher Schluss. Hitler musste am nächsten Morgen in Berlin sein, doch wegen Nebels konnte sein Flugzeug nicht starten, berichtet Historiker Wolfgang Benz.
Deshalb musste sich Hitler für die Eisenbahn entschließen. Also es wurde der Salonwagen an den letzten fahrplanmäßigen Zug angehängt. Deshalb musste Hitler seine Tiraden auch vorzeitig abbrechen.
Parteigenossen!
Die Feinde!
13 Minuten nach dem letzten Sieg Heil ging die Bombe hoch.
Die Bombe ist zu dem Zeitpunkt explodiert und nicht wie alle Attentatsversuche der Militärs, der eigentlichen Experten auf diesem Felde, dann aus technischen Gründen misslungen.
Die Decke des Saals stürzte ein. 7 NS-Funktionäre starben und eine Aushilfskellnerin. Doch Hitler war schon weg.
Das Kalkül Elsers war ja bei dieser Gelegenheit, bei dieser Traditionsfeier im Münchner Bürgerbräu, möglichst den engsten Führungskreis komplett auszulöschen.
Doch auch Propagandaminister Goebbels war schon weg, zusammen mit dem Führer. Sofort warf er die Propagandamaschine an, hier ein Reporter vor Ort am Tag nach dem Attentat.
Scheinwerfer sind hier aufgestellt. Und die Schutthäufen werden genau untersucht, ob man Teile eines Sprengkörpers findet. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat, dass der Führer uns geblieben ist.
Einer wie Hitler konnte nach der NS-Ideologie nicht einfach Glück haben. Das Elsa-Attentat war die Geburtsstunde der sogenannten Vorsehung. Beim Staatsakt für die Getöteten beschwor Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers, diesen Mythos.
Die Vorsehung hat uns den Führer erhalten. Die Vorsehung wird uns den Führer erhalten. Denn die Vorsehung hat ihn uns gesandt.
Georg Elser wurde noch am Abend des Attentates verhaftet. Durch Zufall. Er wollte in Konstanz zu Fuß über die Schweizer Grenze und wurde dabei von Zöllnern aufgehalten. Noch bevor das Attentat in München bekannt wurde. Ein einzelner Hitler-Attentäter aus dem einfachen Volk, das durfte und das konnte nicht sein.
Zu diesem Zweck, um Hintermänner dingfest zu machen, haben die Leute der Gestapo den Heimatort Königsbronn überfallen. Wie Heuschrecken sind sie in das Dorf eingefallen, haben alle verdächtigt, haben fast alle verhört, haben die Familie in Sippenhaft genommen. Also es war ein grausames Wüten im Dorf, was dann für Jahrzehnte lange über das Dritte Reich hinaus die ganze Dorfbevölkerung gegen die Familie Elsa aufgebracht hat.
Das Attentat wurde von der Nazi-Propaganda sofort dem aktuellen Feind in die Schuhe geschoben, den Briten.
Die
Anstifter, die Geldgeber, diejenigen, die eines so niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Gedankens fähig sind, das sind dieselben, die schon immer mit Meuchelmord in der Politik gearbeitet haben. Es sind die Agenten des Secret Service, des englischen Geheimdienstes.
Der Volksmund reagiert darauf, das haben die Nazis selbst getan, um den Mythos der Unverwundbarkeit des Führers in die Welt zu setzen.
Georg Elser wurde schwer misshandelt und gefoltert, doch er blieb bei der Wahrheit.
Ich habe doch den Krieg verhindern wollen.
Elsa wurde nicht hingerichtet, sondern als Sonderhäftling des Führers aufbewahrt für einen geplanten Schauprozess nach dem Krieg. In den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau wurde er isoliert, bekam aber besseres Essen als andere Gefangene, eine eigene große Zelle mit Zitter- und Schreinerwerkstatt.
Die KZ-Haft Georg Elsers war komfortabel. Er durfte auf seiner Zither spielen, aber er war nie allein. Er war der einsamste Mensch. Er war gegen alle Mitgefangenen absolut abgeschottet, aber es war immer ein SS-Mann bei ihm, auch nachts, um ihn zu bewachen, damit er sich nicht etwas antut und damit nicht ein Kronzeuge in dem Prozess, der nach dem Endsieg hätte stattfinden sollen, sich selbst aus dem Wege räumt.
Kurzen Prozess machte Hitler mit seinen persönlichen Gefangenen einen Monat vor Kriegsende. Er ließ sie ohne Verfahren ermorden. Admiral Canaris, Dietrich Bonhoeffer und Georg Elser am selben Tag. An Elsers letzte Stunden erinnerte sich der KZ-Wachmann Franz Lechner aus Dachau.
Prompt kam der Lagerläufer, holt die Elser zur Hinrichtung ab, ohne dass Elser es wusste. Man sagte nur, Herr Elser, es geht zur Vernehmung. Elsa wurde unmittelbar ins Krematorium geführt und blitzschnell durch einen Genickschuss umgebracht.
Georg Elser wurde ermordet und totgeschwiegen, auch nach dem Krieg. Elsers Heimatstadt Königsbronn war als Attentatshausen bekannt. Hinter vorgehaltener Hand hieß es dort noch nach Jahrzehnten, der Elser habe schließlich unschuldige Leute umgebracht mit seiner Höllenmaschine. Dem Widerstand war der Einzeltäter Elser suspekt. In DDR-Geschichtsbüchern kam er gar nicht vor. Auch bei westlichen Historikern wurde Elser vergessen.
Einmal hatte Elser natürlich keine Lobby, niemand hat sich für ihn interessiert. In den großen Hitler-Biografien kommt Georg Elser überhaupt nicht vor.
Für Historiker Wolfgang Benz war Elser der wichtigste Hitlergegner.
Der Widerstand der Geschwister Scholl war Aufschrei, Propaganda gegen das Regime, der Versuch, Menschen zur Gefolgschaft gegen Hitler aufzurufen. Wie dramatisch das fehlschlug, wissen wir, wie geschlossen die Bevölkerung hinter ihrem Führer stand, wissen wir auch. Das ist insofern gar nicht mit Georg Elsers Tat zu vergleichen.
Und während Elser seine Bombe baute, standen die Verschwörer um Graf Stauffenberg noch fest hinter Hitler. Ihr Anschlag kam erst, als der Krieg längst verloren war.
Das Stauffenberg-Attentat war eine symbolische Handlung für die Nachgeschichte, für die Weltgeschichte. Zu später Stunde, das hätte nichts mehr geändert.
Georg Elsers ausgeklügelte Tat hätte dagegen Weltgeschichte schreiben können. Und das wird, so Historiker Benz, heute auch anerkannt.
Elser ist im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Es gibt Elserstraßen, Elserplätze, Elserdenkmäler in Deutschland. Und es gibt viele Leute, die ihn als einen vorbildlichen Widerstandskämpfer verehren.
Ich wollte ja durch meine Tat nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an das am 8. November 1939 missglückte Sprengstoffattentat auf Adolf Hitler. Zeitzeichen am Montag über das Versandhaus Quelle.